Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Christine Wunickes Novelle Nagasaki, ca. 1642, und zu Beginn mit einem der bekanntesten Schlagermusiker unserer Zeit, mit Hubert von Geusern. Literarisch arbeitende Musiker gab es seit jeher, von den Lyrikern der Antike über die Minnesänger des Mittelalters bis zu Georg Kreisler, Bela B. von den Ärzten, Dirk von Lozo von Tokotronic und natürlich Bestsellerautor Sven Regener, der als Schriftsteller erfolgreicher ist denn als Sänger der Deutsch-Pop-Band Element of Crime. In die lange Liste reiht sich der österreichische Musiker Hubert von Geusern ein, der 10 Jahre nach seinem ersten Sachbuch nun unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner den Roman Flüchtig vorlegt. Ob sich die Lektüre lohnt, weiß Tillmann Winterling.
Laut Angaben seines Verlags ist Hubert Achleitner unter seinem Künstlernamen Hubert von Geusern der prononzierteste Vertreter der sogenannten neuen Volksmusik und Erfinder des Alpenrock. Der Musikstil aus traditioneller Volksmusik, Rock und alpenländischen Dialekten hat zur Entdeckung und Popularisierung großer Künstler wie Georg Ringsquandl, aber ebenso zu Irrwegen wie dem Ruhm eines Andreas Gabalier geführt. Ein ebensolcher Irrweg ist auch der Versuch Achleitners, sich als Schriftsteller zu versuchen. Sein erster Roman, Flüchtig, handelt von Maria und Herwig, genannt Wick. Die Eheleute leben nach einer Fehlgeburt Marias schon lange nur noch nebeneinander her. Maria betäubt ihre Gefühle mit exzessivem Sport, Wick mit dem Konsum legaler und illegaler Genussmittel. Auf den ersten Blick scheinen die beiden sich in diesem Leben gut eingerichtet zu haben, denn die ehezerrüttende Fehlgeburt liegt bereits Jahrzehnte zurück. Doch eines Tages bricht Maria aus. Sie kündigt ihren Job bei der Bank, hebt nahezu das gesamte gemeinsame Ersparte ab und fährt ohne eine Nachricht los. Wohin, weiß sie noch nicht. Sie weiß nur, weg von Wick.
Herwig Berger hatte vor 30 Jahren aber auch nicht gedacht, dass Maria, die damals gerade von ihm schwanger und seine Frau geworden war, ihn eines Tages ohne Mu und Mäh oder irgendeine Vorankündigung verlassen, ja überhaupt aus seinem Leben verschwinden würde. Ebenso wenig konnte er damals ahnen, dass er einmal mit einer Frau, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geboren war, eine alles in Frage stellende Liebesbeziehung eingehen würde.
Ohne Ziel unterwegs nimmt Maria eine Anhalterin mit, Lisa, die Erzählerin des Romans. Gemeinsam fahren sie in ein Hippie-Camp. Dort tanzt Maria in den Bergen barfuß um ein Feuer, während Wick zu Hause versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Denn dem Lehrer ist nicht nur seine Frau abhanden gekommen, sondern dazu erwartet seine Affäre ein Kind. Allerdings lebt Nora nicht dogmatisch monogam. Daher kommt als Vater ebenso der leicht vertrottelte Freund von Nora in Frage. Wick stürzt die Schwangerschaft in Grübeleien und Zweifel.
Er glaubte jetzt auf einmal zu wissen, was er auf keinen Fall wollte. Nämlich mit 60 noch Vater werden. Dabei hatte er sich bis vor kurzem genau das so sehr gewünscht. Nicht nur sein Schwanz hatte ihn da hineingeritten, und zwar im wahrsten Sinne, auch das Herz und der Kopf hatten das in seltener und bemerkenswerter Harmonie mitgetragen. War das Herz nicht sogar vorgeprescht? Warum empfand es das nun als absoluten Super-GAU? Vielleicht lag das Elend seines Herzens in Noras Mitteilung, dass er nicht der Einzige sei, der als Vater in Frage kam. Er könne sich entspannen.
Hubert Achleitners Roman Flüchtig hat viele Schwachstellen. Allem voran die Schablonenhaftigkeit der Charaktere. Natürlich sucht sich Wick eine jüngere Geliebte. Natürlich ist sie seine Praktikantin. Natürlich wird sie schwanger. Und natürlich stürzt es Wick in Verzweiflung, als sie mit ihrem gleichaltrigen Freund zusammenzieht. Ausreißerin Maria wiederum lernt auf ihrer Selbstfindungsirrfahrt, die sie schließlich nach Griechenland führt, den Prototyp des rassigen Südländers kennen. Er lebt und liebt archaisch, macht Musik und blickt, in der Hand einen frisch gebrühten Kaffee, vor seinem kargen Haus auf die karge Landschaft. Dazu enthält der Roman eine Reihe von richtig gehend peinlichen Sexszenen. Da pocht Wicks Schwanz, wenn er an Noras Becken, ihre Jugend, Schönheit und Anmut denkt. Maria wandert die Vorstellung vom Fliegen durch ihren Schoß und den Geburtskanal nach oben. Besonders dick wird aufgetragen, als sich ein Dreiecksverhältnis mit Lisa und dem griechischen Gastgeber entwickelt.
Sie konnten nicht genug voneinander bekommen. Und am allerschönsten war es, das Glück und die Verzückung, die Losgelöstheit von allem Irdischen in Lisas Augen zu sehen, wenn die Wollust sie überfraute, wenn sich ihre Stirn in Falten legte und sie das Zucken ihrer Schenkel spürte, oder Johannes kindlich ernsten Gesichtsausdruck, wenn sich seine Lust in Wellen zu entladen begann. Es war eine wochenlange, nie enden wollende Lust. Nach dem Orgasmus war vor dem Orgasmus. Das Federkleid der Lust und die Flügel der Liebe trugen sie über die Wolken hinaus. Over the rainbow, sozusagen. Und die Welt geriet außer Sichtweite.
Dabei merkt man flüchtig durchaus an, dass Hubert Achleitner ein souveräner Autor sein könnte. Doch er spickt seinen Roman mit Floskeln und Kalendersprüchen, die immer wieder in den Kitsch abdriften. So ist die Beziehung zwischen Vic und Nora nicht nur eine Affäre, nein, es ist eine dunkelblaue Mondlichtliebe. Und Maria wird durch das Federkleid der Lust und die Flügel der Liebe über die Wolken hinausgetragen. Unweigerlich denkt man bei solchen Formulierungen an den Typus des alten männlichen Autors, der nur Zeugnis von sich selbst abgibt. Kitsch funktioniert eben sehr wohl, wenn man dazu schunkeln will, nicht aber als ernstzunehmende Literatur.
Tillmann Winterling über Hubert Achleitner flüchtig, Paul Schollnei Verlag Wien, 300 Seiten, 23 Euro. Kommen wir zur hohen Literatur mit Christine Wunicke, die immer noch als Geheimtipp gilt, obwohl sich inzwischen zwei ihrer jüngeren Bücher bis auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gekämpft haben, schwärmen bislang nur vereinzelte Feuilletonisten von ihrer Erzählkunst. Jetzt hat der Bärenberg Verlag Wunickes 2010 bereits schon einmal erschienene Novelle Nagasaki ca. 1642 neu aufgelegt, gleichsam zum Warmlesen, bevor im September ihr aktueller Roman herauskommen wird. Falls Sie die filigrane Erzählerin Wunickes bislang verfasst haben sollten, bietet sich jetzt also die Gelegenheit auf ein erstes Kennenlernen. Nagasaki ca. 1642 kam auch 2010 nicht im Büchermarkt vor. Das holt nun für Sie nach Christian Metz.
Landesabschließung. Mauern hoch, Handel erschwert, Kulturtransfer extrem reglementiert. Das kommt einem beim Blick in die heutigen USA bekannt vor. Die hier beschriebene Landesabschließung betrifft Japan. Sie trägt den Namen Sakoku und sorgte im 17. Jahrhundert dafür, dass der Außenhandel nur noch über insgesamt 4 Außenhäfen möglich war. Die Angst vor der Christianisierung war groß. Kein Europäer sollte das eigene Land betreten. Vor Nagasaki schütteten daher die Japaner eine eigene Insel auf und bauten dort 2 Straßenzüge mit Lagerhallen und wenigen Wohnhäusern exklusiv für den einzigen noch zugelassenen Handelspartner, die Niederländisch-Ostindische Handelsgesellschaft. Auf diesen künstlichen Handels- und Kommunikationsvorbau, der den Namen Deshima trägt, siedelt Christine Wunicke ihre Novelle Nagasaki ca. 1642 an. Dort lässt sie ihre beiden Protagonisten aufeinandertreffen. Eine perfekte Ortswahl, um pars pro toto eine Geschichte über den japanisch-europäischen Kulturaustausch und deren gar nicht mal so feinen Unterschiede zu erzählen. Wer sind diese beiden Figuren? Auf japanischer Seite ist das zunächst Seki Kaijiro, ein in die Jahre gekommener, ehemals ruhmreicher Krieger, der sich zwischenzeitlich im trauten Familienkreis zur Ruhe gesetzt hat. Jetzt ist er als Handelsbeamter nach Nagasaki gekommen, weil er eine alte Rechnung offen hat. Auf der niederländischen Seite steht ihm der blutjunge, blondlockige, dauerbabbelnde Dolmetscher Abel van Reenen gegenüber. Man kann sich nicht sicher sein, ob er seinen Spitznamen Babel trägt, weil seine Sprachbegabung den vorbabylonischen Traum der Einheitssprache und des Weltverständnisses aufruft, oder weil er die personifizierte Sprachverwirrung ist. In jedem Fall ist Renen eine unablässige Schwatzbacke, ein Schaumschläger und Sprachmixer vor dem Herrn, der sich von Rotterdam aus auf einem Handelssegler der Ostindischen Handelskompanie in Deshima eingeschifft hat. Christine Wunicke hat größtes erzählerisches Vergnügen daran, dieses ungleiche Paar zusammenzuführen, um aus ihren Begegnungen eine atemberaubende, translatorische Sprachakrobatik entstehen zu lassen. Ein handelsüblicher Dialog, oder sollte man besser sagen, ein alltägliches Duell der Missverständnisse zwischen den beiden klingt so.
Nicht mich, Renen stockte. Nicht mich falsch reden. Anlügen, half Keichiro. Ihr meint, ihr sollt mich nicht für dumm verkaufen, half Keichiro. Renen holte Luft und atmete wieder aus. Er machte den Hals lang und streckte den Bauch heraus, dann fasste er mit der linken Hand den Griff seiner Waffe. Soll ich dich noch etwas lehren? Fragte Keichiro. Ist es das, was du willst? Er bekam keine Antwort.
Wortfindungsstammeln, gut gemeinte, aber falsche Vorwegnahme, was der andere vermeintlich zu sagen versucht, Übersprungshandlungen, Rückfall ins Schweigen. Was für ein präzises Bild davon, wie Kulturtransfer funktioniert. Tatsächlich gelingt es Keijiro, seinem niederländischen Gegenüber einiges beizubringen. Zudem muss man einkalkulieren, dass es im Japanischen durchaus üblich ist, sein Gegenüber nicht mit vollständigen Aussagen zu konfrontieren. Vielmehr lädt man mit seinen fragmentarischen Reden den anderen zur Vervollständigung ein. Man gibt ihm so die Chance, seine kommunikative Empathie unter Beweis zu stellen. So wie es Van Renen aus Kajiros Sicht hier vormacht, indem er ihm den Raum eröffnet, so viel Einfühlungsvermögen zu zeigen, dass er vermeintlich weiß, was der andere sagen will. Aus dieser Perspektive muss man konstatieren, glückt die Kommunikation, nur halt nicht nach europäischen Maßstäben. Die Erzählerin Christine Wunicke indes verfügt über das interkulturelle Wissen und erzählerische Vermögen, am laufenden Band solche kommunikativen Kippfiguren zwischen komischer Groteske und tatsächlichem Glücksfall zu entwerfen. Damit es aber überhaupt zu diesem heiter-nüchternen Sprachslapstick kommt, ist eine seriöse Vorgeschichte notwendig. Die Begegnung des jungen Dolmetschers mit dem Krieger im Ruhestand ist nur die äußerste Hülle von Wunickes Novelle. Ihr Kern ist die mehr als 42 Jahre zurückliegende Beziehung zwischen Seki Kaijiro und dem von ihm bewunderten Kurihara Yudai. Letzterer hatte den damals noch namenlosen Waisenjungen aus seinem Versteck in einem Abfallhaufen befreit und in seine Söldnertruppe aufgenommen. In Windeseile erwies sich Seki als wahres Waffenwunderkind. Was anderen durch jahrelange militärische Disziplinierung in den Körper eingetrimmt bekommen, begreift das Kriegsnaturtalent mit dem ersten Waffengriff. Schon ist die Rede davon, ein Fuchs müsse ihm alle diese Fähigkeiten und Kenntnisse eingeflüstert haben, denn von seinem Meister könne er dies nicht gelernt haben. Nicht nur in Waffenkunde und Kriegsstrategie, sondern auch in der Poesie und Webkunst entfaltet Keijiro seine Meisterschaft. Eben da lernt Seki Keijiro von seinem Lehrer Kurihara Yudai die Schönheit des Todes anzuerkennen.
Auch der Tod ist schön, verkündete Kurihara Yudai und wedelte mit einem geschlachteten Fisch. Man muss nur den rechten Blick dafür haben. Ein sauberer Schnitt ist immer schön, erklärte Yudai. Dann kann man sagen, was man will. Und wenn viele sterben, bilden sie Formen. Achte einmal darauf.
Die Ornamentik des Todes ändert aber nichts daran, dass es auch Todesfälle gibt, die jedem Schönheitsgebot und somit auch der Würde des Todes widersprechen. So etwa, wenn sich das Innere ungeordnet nach außen kehrt.
Yudai lachte. Aber falls man bei meinem Tod alle meine Gräten sieht, rächst du mich bitte schön. Und zwar bis ins letzte Glied.
Seki Keijiro verspricht's. Und zwar alles andere als leichtfertig. Kurz darauf schon will der von Feuerwaffen faszinierte Yudai mitten in einer Schlacht eine niederländische Kanone zünden. Aber da er, ein Übersetzungsproblem, die fremde Mechanik missversteht, wird er von der eigenen Kugel zerfetzt. Kein sauberer Schnitt führt zum schönen Tod. Vielmehr entstellt der Kugeleinschlag Yudais Körper, indem es sein Inneres nach außen kehrt. Für Seki Keijiro heißt das jetzt:
Wie übt man Rache an einer Kanone? Rache bis ins letzte Glied. Das fragte sich Keijiro, dann fragte er nichts mehr. Er nahm Yudais Schwert mit und er zeichnete sich, wie er nachher erfuhr, sehr aus in dieser wichtigen Schlacht im 5. Jahr der Epoche der langen Glücklichkeit, 2 Tage vor Frostbeginn.
Die einzige Möglichkeit, sich an einer Kanone zu rächen, besteht darin, sich an ihrem niederländischen Hersteller gütlich zu erweisen. Nachdem die Japaner aber, Stichwort Landesabschließung, alle christlichen Händler ausgesperrt haben, gibt es nur noch einen möglichen Begegnungsort. Jahre übt sich Kaijiro in Geduld, bis er ca. 1642 tatsächlich zum Stellvertreter des Statthalters von Nagasaki und Deshima berufen wird. Dort trifft der alte Krieger mit der offenen Rechnung auf den jungen Abel van Rhenen, der sich seinerseits als Nachfahre der niederländischen Kanoniere erweist. Dort verheddern sich die beiden nun in ihren gegenseitigen Missverständnis-Stunts und ziemlich schnell auch in spürbaren Sympathien, die ihrerseits, so die unumgängliche Notwendigkeit der Geschichte, tödlich enden müssen. Wunicke erzählt diese Geschichte einer tödlichen Annäherung, indem sie zwischen den beiden Männern Schritt für Schritt ein Lehrer-Schüler-Verhältnis entstehen lässt. Rhenen nämlich ist lernbegierig, weil er, der von seiner Familie als vermeintlicher Nichtsnutz über alle Weltmeere geschifft wäre, so gerne nützlich wäre. Und der japanische Statthalter Seki Kaijiro entpuppt sich als der perfekte Lehrer. Zuerst gewöhnt er sich nur an die Präsenz des quecksilbrigen Abel. Dann erkennt er in der Zappelei plötzlich schon den eigenen Enkel wieder. Schließlich beginnt er über einzelne Besonderheiten nachzudenken, die ihm an Abel ins Auge fallen.
Zuweilen grübelte er noch über Rhenen, nachts im Bett, im Haus des Statthalters von Nagasaki. Und dann dachte er an das alte Lied der Narr im Melonenfeld weiß alles über Melonen. Da lag Weisheit drin.
Schließlich zeigt er sich beeindruckt vom schnell und willig lernenden Niederländer. Und so setzt sich Rhenen im Denken und Fühlen des alten Kriegers fest. Das ist der Anfang einer schier unergründlichen Meister-Lehrer-Beziehung. Ist es Liebe? Schwer zu sagen, wenn dem Japaner der einzelne Europäer schon als verrückt erscheinen muss, sowie dem Europäer der einzelne Japaner ein Rätsel bleibt. Und noch schwerer auszuloten, wenn im Japanischen, wie Abel schnell feststellen muss, kein einziges Zeichen zur Verfügung steht, das der europäischen Vorstellung von Liebe entsprechen könnte. Unter diesen Vorzeichen begeben sich die beiden schließlich auch über den eingegrenzten Raum Deshimas hinaus auf die Suche nach dem passenden Wort für ihre Gefühle.
Ich mag dich. Oder ich ertrage dich gut. Oder vielleicht du gefällst mir. Vielleicht auch du bist eher auf der angenehmen Seite. Oder wieder so ein Wort für die Liebe, das zu fast keiner Sachlage passte. Abel rätselte über seine Übersetzungen und Keijiro ging zu einem Baum, brach einen Ast und machte ihm daraus einen Wanderstab. Dann gingen sie weiter.
Lassen wir die beiden von dieser Stelle aus weitergehen, ohne zu eröffnen, wohin sie ihr Gang oder vielmehr ihr Übersetzen von der einen zur anderen Kultur führt. Aber halten wir fest, wenn bei einer Novelle alle Elemente genau an ihrem richtigen Platz sind und sie dennoch ständig für Überraschungen sorgt, dann deutet vieles auf ein erzählerisches Meisterstück hin.
Christian Metz über Nagasaki ca. 1642 von Christine Wunicke, Bärenberg Verlag Berlin, 112 Seiten, 14 Euro. Anschließend eine erfreuliche Meldung. Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält den Uwe-Jonsson-Preis 2020. Sie wird für ihren Roman Die große Hamburger Straße ausgezeichnet, in dem sie ihre gesamte bisherige Arbeit über die alte Mitte Berlins in einem Werk zusammenfasst, hierbei einen Bogen schlagend vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr mit Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, darin unter anderem eine Rezension zu Thorsten Körner in der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und Toilette für Kühe. Auch Rinder können lernen, den Stall sauber zu halten. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.